ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Katharina Germo.
Geburtstag:
14. Januar 1991.
Geburtsort:
Halle an der Saale.
Profession:
Dramaturgin, aktuell Festivalleiterin.
Was treibt sie an?
Ein genuines Interesse an Menschen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Wenn ich mit Freundinnen und Familie am Tisch sitze.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Das Album Lux von Rosalía.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Die Erzählung August von Christa Wolf.
Und die letzte Frage hier in diesem Fragebogen: Wie beginnt der Tag?
Ja, das kommt ganz drauf an. Manchmal, indem ich nochmal auf die Schlummertaste drücke, und manchmal aber auch sehr energetisch mit Musik.
Das ist öfter so mit diesem Steckbrief, dass es so verschiedene Stellen gibt, wo ich direkt anfangen würde, so nachzufragen. Und ich habe mich jetzt für August entschieden von Christa Wolf. Die Erzählung habe ich irgendwie nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen. Eine Erzählung, die sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, die sie ihrem Mann zum Hochzeitstag geschenkt hat. Ist es so?
Wenn Sie das sagen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass sie posthum veröffentlicht wurde, auf jeden Fall.
Genau, dass sie über 80 war. Wie geht die Geschichte?
Die Geschichte geht so, dass ein Busfahrer, der gerade eine Reisegruppe zurück nach Berlin, glaube ich, fährt, aus Polen, genau, so ein bisschen in seine Vergangenheit blickt und sein Aufwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs, ohne Eltern, seine Eltern verloren, in so einem Heim, Krankenhaus, genau, die Zeit verbringt mit den Menschen und ihren Geschichten, da ganz viel unterschiedliche Charaktere natürlich kennenlernt und mit denen zu tun hat und dadurch auch über sich einiges erfährt, zu einem sehr jungen Zeitpunkt. Genau, und dann geht es immer so im Dialog hin und her zwischen Vergangenheit und heute und wie diese Erfahrungen auch seinen Blick auf die Welt oder seinen Blick auf Menschen heute noch prägen.
Und mit diesem August von der über 80-jährigen Christa Wolf sind wir schon direkt drin beim Kunstfest, beim Programm. Was genau machen Sie da mit dem Text?
Da wird es eine Lesung geben mit der Schauspielerin Petra Hartung. Das ist eine Lesung, die sich dann sowohl aus Stellen von dem August, aber auch aus Kindheitsmuster zusammensetzt. Und das Ganze wird dann gefolgt von einem Gespräch. Und zwar, so kam es eigentlich zu dieser Veranstaltung. Also die Christa Wolf stand eigentlich gar nicht am Anfang, sondern am Anfang stand Anita Raja, eine Übersetzerin, eine italienische Übersetzerin, die in diesem Jahr die Goethe-Medaille erhalten wird. Und die Goethe-Medaille wird immer traditionell im Rahmen des Kunstfestes verliehen, nämlich am 28. August, Goethes Geburtstag. Und die hat sich eben sehr bemüht gemacht um die Rezeption ostdeutscher Literatur in Italien, hat eigentlich das Gesamtwerk von Christa Wolf übersetzt. Und das war für uns einfach so ein Moment, wo wir dachten, ach toll, da kommt jetzt hier so eine internationale Perspektive auf diese Christa Wolf. Daraus müssen wir doch irgendwie was machen als internationales Festival in Weimar.
Ach so, und so haben Sie die Kurve bekommen zu Christa Wolf, so ist die im Programm aufgetaucht. Und jetzt haben Sie den 28. schon erwähnt, ganz großer Tag in Weimar. Und es geht wieder los mit einem, das Kunstfest wieder los mit einem Event draußen, mit einem Straßentheater-Event, Zirkusmomente in der Stadt. Das hat der Tradition 99 im Kulturhauptstadtjahr die französische Straßentheater-Company Oposito oder mehrmals in Weimar diese katalanische Truppe Fura del Baus. Wie sind Sie darauf gekommen, in dieser Richtung weiterzumachen? Also, dass es mit einem Straßentheater oder Parktheater jetzt beginnen soll draußen?
Also, was für uns ganz klar war, dass die Eröffnung etwas sein soll, wo ganz viele verschiedene Menschen irgendwie zusammenkommen können und da ins Staunen kommen können, also ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte auch für sich finden und dass das wirklich so ein Gemeinschaftserlebnis wird. Und da war dann auch diese Zirkuskompanie Graziell, die wir eingeladen haben, hat sich da so gut gefügt, weil die eben nicht, man hat ja dann oft so, dann kommen ganz viele Leute auf so einen Platz zusammen und dann passiert irgendwo in der Mitte was und alle, die ein bisschen kleiner sind, müssen sich da irgendwie noch so durchdrängeln, damit sie was sehen. Und jetzt haben wir hier diese ja tolle Gelegenheit, eigentlich eine Zirkuskompanie zu haben, deren Expertise es ist, auf diesen 6 Meter hohen Stangen eigentlich am Himmel zu tanzen. Und das war dann für uns eigentlich klar, dass es das sein muss, weil man dann einfach so ein bisschen, egal wie weit man wegsteht, ins Staunen kommen kann und wirklich da einfach so ein ganz anderes Erlebnis möglich wird.
Und das ist interessant, weil das sich ja durch die Geschichte des Kunstfestes wirklich zieht, immer wieder solche spektakulären Eröffnungen zu machen. Also das ist irgendwie eine Sache, die für die unterschiedlichen Leitungen immer auch plausibel gewesen ist. Was haben Sie eigentlich für ein Bild von der Geschichte vom Kunstfest? Also Sie bekommen ja jetzt wahrscheinlich in Weimar an allen möglichen Gelegenheiten irgendwie ganz viele Geschichten erzählt über dieses Kunstfest in 35 Jahren. Was ist für ein Bild entstanden?
Absolut, also das fand ich auch wirklich speziell. Und es ist ja auch eigentlich was total Schönes, dass immer, wenn man erzählt, ah ja, ich werde jetzt diese Leitung zusammen mit Juliane übernehmen, dass ganz viele dann irgendwie sofort eine Geschichte parat haben. Und damals unter XY war das dann so und so und da habe ich das erlebt und das fand ich jetzt erstmal eine total schöne Erfahrung, weil man ja dann merkt, die Leute identifizieren sich damit und das ist ihnen irgendwie ein Anliegen und man hat sofort irgendwie eine Reaktion. Das ist ja erstmal was Gutes. Und dann hat man aber auch schnell gemerkt, das war immer sehr unterschiedlich, auch der Bezug. Also jeder hat wie so ein bisschen seine Lieblingsära vielleicht beim Kunstfest.
Genau,
und das ist erstmal ja was total Schönes, dass man da nicht so ein unbeschriebenes Blatt hat, sondern dass man sich da vielleicht auch ins Verhältnis dazu setzen kann und auch bewährt es natürlich auch weiter treiben kann, weil man muss ja nicht irgendwie alles anders machen, um es anders zu machen, sondern auch gucken, was funktioniert da irgendwie gut und aber natürlich auch mit dem eigenen, was wir da mitbringen, das ergänzen oder weiterentwickeln oder nochmal was anderes ausprobieren. Und ich glaube, was mich total interessieren würde, da habe ich jetzt noch nicht so die Zeit gefunden, aber ich hätte da eigentlich gerne mal so, dass jemand von den Theaterwissenschaften oder so sich vielleicht damit beschäftigt, sich auch mal diese ganze Geschichte seit 1990 anzuschauen, weil es ist ja auch eine spannende Geschichte, diese Gründung dann 1990, was ist auch die Motivation, die kulturpolitische Motivation gewesen, da so ein Festival dann in Weimar dahin zu setzen, dass sich dann wieder so mit der Klassik beschäftigt, dann so nach der Wende. Das ist ja eigentlich auch erstmal eine interessante Geste und das ist ja mittlerweile was ganz anderes geworden. Und das glaube ich auch gut so.
Das stimmt, das ist interessant, weil es kam eigentlich aus der Ministerialbürokratie, richtig. Und es war so eine Idee, man guckt irgendwie, tatsächlich in dem Falle war es dann wirklich so, da stimmt dieses Klischee, wird aus dem Westen geguckt und gedacht, okay, also Weimar, das hat so einen Mythos und so, damit müssen wir was machen. Und dann hat es sich ja über die Jahrzehnte inzwischen immer wieder gehäutet, ist immer wieder was anderes geworden. Aber was noch keiner gemacht hat, glaube ich, ist das, was Sie jetzt am Anfang auch machen, was es in Weimar noch nie gegeben hat. Das passiert jetzt tatsächlich auch in Apolda, aber als Kunstfest, ein Konzert, wo japanische Klangkunst die ländliche Szene der getunten Autoschrauber trifft, also richtig so die gepimpten Autos, die Autotuning-Szene. Ich habe mich erst mal gefragt, die gibt's noch? Die lebt in Thüringen, diese Szene?
Genau, also man muss sich schon auf die Suche machen. Also ich weiß noch, als wir das Projekt zum ersten Mal dann auf dem Tisch hatten und dachten, hey, das könnten wir doch irgendwie machen für diese erste Kunstfestausgabe, da habe ich dann angefangen zu recherchieren, wo die denn da vielleicht sind und bin dann auf Facebook auf so eine Gruppe gestoßen, habe dann diesen Gründer angeschrieben, der dann in Greiz wohnte, habe den irgendwie besucht in Greiz und der hat gesagt, ja klar, man kommt hier irgendwie ständig zu Treffen zusammen. Also das ist schon, man muss sich schon suchen, ist jetzt nicht so, dass man den irgendwie, dass ich durch Weimar laufe und 5 Autotuner kennengelernt habe, sondern wir mussten die schon aktiv ansprechen, weil ja die Kanäle, die wir haben, jetzt auch wirklich oft nicht die sind, die jetzt von der Autotuning-Szene rezipiert werden vielleicht. Genau, und jetzt am Ende ist so ein Ensemble zusammengekommen, das sich sowohl aus Menschen aus dem Weimarer Umland zusammensetzt, aber auch Menschen, die so ein bisschen weiter anreisen aus dem Vogtland. Also das muss man schon sagen, die Tuning-Szene ist eine sehr vernetzte Szene. Also da kommen dann zu diesen ganzen Treffen Leute aus der Schweiz, aus Österreich, aus ganz Deutschland zusammen.
Ich spüre das jetzt auch in dem Moment, wenn man sich mit etwas so richtig beschäftigt, so, dann passiert auch irgendwie sowas wie auf jeden Fall mögen oder auch ein Stück Identifikation. Und ich habe das gefragt, weil ich sehe die wirklich auch nicht mehr. Ende der 90er, in den Nullerjahren so Golf GTI tiefer gelegt, ohne Kofferraum, so, weil der für die Bassbox gebraucht wird. Haben Sie das in Ihrer Jugend noch miterlebt? Hier in Halle war es ja sowieso, denke ich, nicht so ein Riesending, ist eher ein ländliches Phänomen wahrscheinlich.
Absolut, also mir ist das jetzt in meinem Aufwachsen, in meiner Jugend jetzt nicht so begegnet. Ich glaube, Autos waren überhaupt nicht so ein Thema, muss ich sagen, in meiner Jugend.
Okay, aber
jetzt schon.
Sind sie ein Thema geworden. Ist das ein gutes Beispiel, wie Ihr Festivalprogramm entsteht?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wofür das, glaube ich, total repräsentativ ist, dieses Projekt Soundtrack for Midnight Tamuro, ist, dass hier ja erstmal so ein Format, ein Konzert, damit können ja auch kunst-, kulturaffine Menschen erstmal sofort was mit anfangen, dass da irgendwie so ein Orchester ein Konzert spielt und dann aber natürlich so diese sehr zeitgenössische, experimentelle japanische Perspektive von Masamitsu Araki und dann aber eben Menschen, die wir da einbinden in das Projekt, die erstmal, also das war jetzt auch die Erfahrung in der teilnehmenden Akquise sozusagen, dass sie mit dem Kunstfest erstmal nicht so Berührungspunkte hatten bis dahin und sich dann auch erstmal auch oft mit Skepsis reagiert haben, so was wollt ihr jetzt genau von uns, was soll das sein? Und wenn man dann aber so das erklärt hat und auch dann letztendlich, ich glaube, der Knackpunkt war dann eigentlich, als der japanische Künstler, der war am Pfingstwochenende auch in Thüringen für so eine kleine Recherche, um auch die Autotuner kennenzulernen. Und das war dann eigentlich so wirklich der Schlüsselmoment, wo man so gemerkt hat, ah, da geht es irgendwie auch um Anerkennung von so diesem Handwerk und irgendwie so dieser geteilten Leidenschaft so für den Sound. Und ich glaube, dass das so diese Vermischung von ja schon auch so vermeintlicher Hochkultur oder eben so zeitgenössischer Kultur in einem internationalen Festival, aber in Verknüpfung mit eben so Lebensrealitäten auch von nochmal ganz anderen Menschen, dass das schon sehr stellvertretend ist für das, was wir gerne mit dem Kunstfest machen möchten.
Sie haben das zusammen mit Ihrer Kollegin Juliane Hahn entwickelt und machen das in diesem Jahr aber alleine weiter, weil Juliane Hahn ein Kind bekommen hat. Bin ich richtig informiert?
Genau, aber das heißt gar nicht, dass ich das alleine mache. Also
ich wusste, dass Sie das sagen wollen. Aber Sie haben die letztliche Verantwortung. Völlig klar, dass es ein Team gibt und dass Sie das nicht alleine machen. Das versteht sich von selbst. Aber Sie haben das zusammen angefangen und nun finden Sie sich aber doch irgendwie, darauf will ich nämlich hinaus, in der Rolle eigentlich der Intendantin wieder. Und obwohl Sie, glaube ich, jemand sind, der gerne in Gruppen, in Teams, im Kollektiv arbeitet, was wäre Ihr Wort? Gruppen, Teams, Kollektiv?
Ja, Teams. Ich glaube Teams. Kollektiv, das hat irgendwie nochmal so eine ganz andere Implikation. Ich weiß nicht, ob wir dem gerecht werden oder gerecht werden wollen, weil es gibt natürlich unterschiedliche Verantwortungsgrade auf jeden Fall und das ist auch sicher richtig so.
Das ist ja etwas, die Kollektivleitung, was es im Theater oder auch in der bildenden Kunst bei großen Ausstellungen öfter gibt. Wie ist das bei Ihnen? Ist Ihnen das entschieden lieber als die Einzelverantwortung als Intendantin, Kuratorin?
Definitiv. Also ich habe das in meiner beruflichen Laufbahn für mich immer so erlebt, dass gemeinsam über Dinge natürlich nachdenken, was man jetzt nicht nur macht, wenn man irgendwie in der Teamleitung ist, sondern man denkt ja immer, also Arbeit, also in der Kunst und Kultur arbeitet man ja eigentlich immer zusammen mit Menschen. Das finde ich auch das Schöne daran. Aber ich habe das immer so für mich festgestellt, dass es für mich viel besser funktioniert, da gemeinsam über Dinge nachzudenken, auch Verantwortung zu teilen letztendlich. Und das stimmt, dass das aktuell natürlich so ein bisschen eine Ausnahmesituation ist, aber gerade auch beim Programm, da arbeiten wir tatsächlich auch noch mit einer Kollegin zusammen, Maria Rösler, die als freischaffende Kuratorin so mit ihrem internationalen Netzwerk da auch noch mit reinkommt. Also auf allen Ebenen habe ich da nach wie vor gut Ansprechpartner und auch letztendlich Juliane Hahn ist zum Glück immer nur ein Telefonanruf weg im Moment.
Und haben Sie auch vielleicht eine Theorie dazu, was also in der kollektiven Leitung konzeptionell anders läuft als zum Beispiel, wenn man jetzt so große etablierte Namen nimmt, also wie zum Beispiel Matthias Lilienthal so die ganzen Jahre bei Theater der Welt oder Milo Rau bei den Wiener Festwochen, im Unterschied zu dem Impresario-Modell?
Ja, also ich meine, auch die machen das natürlich nicht alleine. Also ich glaube, was für mich daran besser funktioniert, ist einfach, dass man einfach mehr Perspektiven auch auf etwas hat und dadurch irgendwie quasi nicht nur von sich selbst ausgehen muss, weil am Ende macht man ja auch was, was für verschiedene Menschen irgendwie Anknüpfungspunkte darstellen soll. Und dann denke ich, ist es ja viel besser, auch das von vornherein aus verschiedenen Perspektiven zu denken und zu planen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ja nicht nur so künstlerische Entscheidungen wichtig sind für sowas, sondern das ist ja so ein Festival entsteht ja aus ganz vielen verschiedenen Tätigkeiten, die zusammenfinden müssen. Also am Ende reicht es nicht, wenn jemand sagt, ah, wir machen das, 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 sondern man muss sich dann schon auch überlegen, wie kommt das irgendwie zu leben und wie kommt das in so einer Stadt auch, wie landet das in so einer Stadt? Und ich glaube, das sind alles genauso wichtige Aspekte. Und da glaube ich, da gibt es einfach unterschiedliche Kompetenzen und Expertisen, die da am besten zusammenkommen sollten und gleichermaßen auch wichtig sein müssen für ein gelungenes Festival oder eine gelungene Kulturarbeit generell.
Und nun haben Sie aber deutlich weniger Geld als Ihr Vorgänger beim Kunstfest, als Rolf C. Hemke.
Jein, also es wurde für das Kunstfest im Jahr 23 noch unter der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen eine Erhöhung beschlossen, gemeinsam vom Land Thüringen und von der Stadt. Und das sollte ab 25 so passieren. Das ist dann auch 25 schon so nicht passiert. Da wurde dann quasi wieder auf die alte Summe, zumindest von der Seite des Landes, zurückgegangen. Und da hat Herr Hempke sich sehr eingesetzt, dass zumindest so ein Kompromiss erreicht wird letztes Jahr. Und das ist so, dass wir die Summe quasi bekommen, die es auch dann 24 zuletzt gab und die es leider schon seit, ich glaube, 2013 die gleiche Summe ist. Und das
wollen,
ist
wir dann, ja. Wollen wir mal direkt eine Zahl dran machen?
Ja, also wir bekommen 650.000 vom Land Thüringen, genau.
Für ein Festival, wie viele Tage sind es?
Das sind 2,5 Wochen im Moment, also 14 plus 3, 17 Tage, genau.
Und haben Sie noch eine Zahl parat, wie viele Veranstaltungen?
Es sind, ich habe keine genaue Zahl parat, weil es tatsächlich auch immer noch wächst aktuell, aber es sind auf jeden Fall über 100 Veranstaltungen.
Okay, 650.000, über 100 Veranstaltungen in 17 Tagen.
Genau, aber die 650.000 ist nur der Teil vom Land. Ich muss hier auch unbedingt die Stadt Weimar hervorheben, die sich auch daran gehalten hat, ihrer Erhöhung nachzukommen, die uns 355.000 geben.
Gab es Diskussionen darum?
Absolut, die laufen auch noch weiter und die werden wahrscheinlich auch so bald nicht aufhören.
MDR Kultur trifft mit der Dramaturgin, Festivalleiterin Katharina Germo vom Kunstfest in Weimar und sie hat eine Rosalia erwähnt.
Genau, ja, die finde ich gerade ganz toll.
Zwei Worte noch dazu, Rosalia, Lateinamerika, also sie ist in
Spanien.
Ja.
Die ist tatsächlich aus Spanien, ja.
Aber ist ein, ja, also jemand sehr, sehr berühmtes in diesem ganzen spanischsprachigen Pop.
Auf jeden Fall, genau. Also die füllt gerade die Hallen und hat eben letztes Jahr so ein, wie ich finde, monumentales Album veröffentlicht namens Lux. Wenn ich das höre, dann durchlebe ich wirklich ungefähr alle denkbaren Gefühlszustände.
Und das ist ganz virtuoser Pop und also ich wollte das nochmal ansprechen, also es ist nichts Esoterisches oder so oder nichts irgendwie aus der High-End-Kunstbubble, sondern Pop.
Ja. Absolut und trotzdem leistet es, glaube ich, total genau das, was gerade genannt wurde, dass es auch irgendwie so eine spirituelle Ebene irgendwie haben
super
kann.
Super dramatisch auch.
Absolut, und so. Total monumental.
Wir hören Rosalia mit Björk Bergheim.
See you, the only way how we fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.
Dankeschön, dass Sie uns das hier eingespeist haben, dass wir hier so abgefahrene Sachen haben. MDR Kultur trifft. Wir sprechen über das Kunstfest Weimar, das in 4 Wochen beginnt. Katharina Germo ist eine der beiden Leiterinnen heute hier im Studio. Katharina Germo, Co-Leiterin vom Kunstfest Weimar. Wie sind Sie das geworden? Ausschreibung, Bewerben und Schwupps, oder?
Nee, das Kunstfest ist seit 2014 ein eigenständiger Betriebsteil vom Deutschen Nationaltheater Weimar. Und da gab es einen Intendanzwechsel. Also Hasko Weber hat die Intendanz quasi aufgegeben, beendet, weitergezogen. Und da wurde eine Dreierleitung berufen. Und die hatten sich entschieden, auch quasi mit dem Kunstfest mal was anderes oder eben eine neue Perspektive oder neue Perspektiven da reinzuholen. Und die hatten uns dann angefragt, ob wir uns bewerben wollen. Und dann haben wir quasi vor dem Aufsichtsrat vom Nationaltheater, also auch mit VertreterInnen von Stadt, Land und so weiter und so fort, da in so 2 Runden erzählt, was wir uns da vorstellen könnten und was wir schon so gemacht haben. Und genau. Und dann wurden wir letztendlich berufen.
Haben Sie da auch darüber gesprochen, was wir eben schon vom Thema her hatten, was also so Führungsstil, Führungsmodell angeht?
Nee, ehrlich gesagt haben wir da nicht drüber gesprochen. Da haben wir eher, wobei doch. Also ich glaube, was wir mit dem Kunstfest machen wollen, ist ja schon, dass auch so ein Zusammenkommen ermöglicht wird durch künstlerische Veranstaltungen. Klar, also das klingt jetzt erstmal naheliegend, aber ich glaube, das ist uns sehr wichtig, immer drüber nachzudenken, wer kommt da zusammen, der vielleicht auch sonst nicht zusammenkommt. Und dieses Zusammen etwas machen oder erleben ist letztendlich ja doch auch etwas, was wir auch in der Arbeit leben, würde ich sagen. Also wenn wir sagen, wir machen das zu zweit oder zu dritt oder zu fünft als Team oder noch mehr sogar, jetzt aktuell, dann geht das, glaube ich, schon auch sehr gut zusammen. Und das haben wir natürlich schon auch versucht zu vermitteln. Aber letztendlich muss man sich schon immer so ein bisschen gucken, was erzählt man natürlich auch so, um irgendwie einen Schritt weiterzukommen und was macht man dann so in der Arbeit. Und in der Arbeit ist es bei uns schon so, dass wir, ja, glaube ich, einfach zulassen wollen, dass es da auch nicht nur um irgendwie Stärke und Superlative und alles ganz groß und einzigartig und Geniekult ist, sondern dass es eben auch so Momente für auch so Sanftheit und Weichheit gibt. Also sowohl in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, aber auch bei dem, was da dann am Ende quasi sich ereignet während des Kunstfests.
Und ich habe noch im Ohr, dass Sie eben gesagt haben, was erzählt man, um auch weiterzukommen und was macht man einfach dann in der Arbeit? Also was sozusagen betont man? Es ist ja auch eine Zeit, wo wieder viel über Ost und West und Herkunft diskutiert wird. Finden Sie, dass das auch ein Argument ist, dass Sie in Halle geboren sind? War das etwas, was Sie in dem Zusammenhang auch thematisiert haben?
Ja,
Hat das bei der Findung irgendjemand interessiert?
Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das letztendlich das irgendwie was Entscheidendes war bei der Findung. Aber ich glaube natürlich schon, dass uns das in gewisser Hinsicht eine Glaubwürdigkeit vielleicht auch gibt in dem, was wir da machen. Und wir merken das schon auch in der Zusammenarbeit und in der Begegnung, dass sobald das irgendwie Leute wissen, dass das irgendwie so ein subtiles Einanderverstehen vielleicht nochmal anders auch ermöglicht. Ob das jetzt entscheidend war für irgendwie den Aufsichtsrat vom DNT, vielleicht schon, hat man uns jetzt nicht so gesagt, aber ich glaube, da ging es schon auch um natürlich unsere Expertise und das, was wir da vorgestellt haben.
Und in der Pressemitteilung, mit der Sie Ihr erstes Programm für das Kunstfest ankündigen, da betonen Sie, über das ganze Festival hinweg erstrecke sich ein generationenübergreifendes Panorama ostdeutscher Stimmen und Erzählungen. Ausdrücklich internationales Festival, aber dann mit so einer ostdeutschen Rahmung. Also Sie fremen es ja richtig. Ostdeutsch, wieso ist Ihnen das wichtig?
Also uns ist das wichtig, weil wir das Gefühl haben, dass es da aktuell ja auch einen Bedarf gibt, sich da nochmal mit dieser Identität oder diesen Identitäten auseinanderzusetzen und auch Geschichten zu thematisieren, zu teilen, die auch bisher nicht so sichtbar geworden sind. Also jetzt zum Beispiel im Rahmen dieses Kunstfests haben wir so Veranstaltungen, die sich zum Beispiel mit Geschichten von VertragsarbeiterInnen beschäftigen. Und das sind ja auch ostdeutsche Geschichten, muss man einfach sagen, oder DDR-Geschichte, die aber gar nicht gerade so aus dieser persönlichen sprechenden Haltung von den ehemaligen Vertragsarbeitern nicht so ein Riesenthema ist bisher oder nicht so bekannt ist.
Also hat es bis zur Biennale in Venedig geschafft.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn wir in Weimar irgendwie da mit Leuten sprechen, auch gerade irgendwie so einem breiten Publikum, dann sagen viele, ah ja, das weiß ich ja noch. Das war ja auch meine Erfahrung, dass wir da zusammengearbeitet haben. Aber dass zum Beispiel jetzt auch ehemalige mosambikanische VertragsarbeiterInnen immer noch in Maputo auf die Straße gehen einmal im Monat oder jetzt schon auch die Nachfolgegeneration, um für ihr Unrecht einzutreten, das ist, glaube ich, jetzt nicht der breiten Bevölkerung bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Und das andere zum Beispiel, was wir jetzt beim Kunstfest machen, ist eine szenische Lesung von einer jungen Autorin, die sich auch aus biografischer Perspektive, aber auch basierend auf einer sehr breiten Recherche mit den Erfahrungen von tauben Menschen in der DDR beschäftigen, also in die erzieherische Gewalt, der sie auch ausgesetzt waren. Und das sind alles, glaube ich, Geschichten und nicht nur das natürlich. Es geht nicht nur um die Erfahrung von Unrecht, sondern es geht natürlich auch um Alltagsgeschichten und auch um auch positive Geschichten, aber einfach wie so in der Differenziertheit das auch in Dialog zu stellen mit internationalen künstlerischen Perspektiven, weil wir glauben, dass natürlich alles seine Spezifik hat und trotzdem gibt es vielleicht auch geteilte Erfahrungen. Also ich meine, Transformationserfahrung ist jetzt nicht etwas, was es irgendwie nur nach der Wende in Ostdeutschland gegeben hat, sondern Transformation ist ja erstmal irgendwie was verschiedene Menschen in verschiedenen Weltregionen erfahren, erleben. Und da ist es vielleicht ja auch spannend, sich anhand von diesen Erfahrungen auch einander zu begegnen und zu verstehen.
Naja, und einfach auf die tatsächlich auf Geschichten als Medium zu vertrauen, die eben weder positiv noch negativ sind, sondern erstmal einfach Geschichten. Also ich war gestern in dem Film gewesen, etwas ganz Besonderes, der in Greiz spielt. Und also der jetzt gerade erst angelaufen ist und es ist einfach eine hochambivalente Geschichte. Da sind die Bewertungen, also nur wenn man ganz hartnäckig sowieso seine Meinung hat, dann kann man die da alle reinprojizieren. Aber erstmal ist es einfach nur eine gute Geschichte. Und na gut, darum geht es jetzt aber nicht. Wie haben Sie Halle in Ihrer Kindheit in Erinnerung? Also Sie waren, ich habe geguckt, Sie waren 12, denke ich, als beim großen Hochwasser 2013, als vom Pferd und der Kuh an der Giebichensteinbrücke nur noch die Köpfe aus dem Wasser geguckt haben von diesen beiden monumentalen Skulpturen. Da waren Sie, glaube ich, 12. Erinnern Sie sich? Ich sehe Ihr Gesicht.
War das 2013? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Nee, da war ich doch. Jetzt habe ich gerade ein Matheproblem. Da war ich doch schon dann 23.
Ich habe das Matheproblem.
Da war ich ja schon gar nicht mehr da. Deswegen gucke ich
war so
fasziniert.
Von dem Bild, von den Köpfen, die aus dem Wasser gucken. Na Mensch, das haben Sie mir jetzt zerstört. Ich mir selber, ich Mathematiker. Nee, dann ist dieses Hochwasser nicht das richtige Beispiel. Woran erinnern Sie sich in Ihrer Kindheit in Halle?
Ich erinnere mich an... woran erinnere ich mich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so spezifisch dann für Halle ist, woran ich mich erinnere. Also... ich bin zur Schule gegangen aufs Elisabeth-Gymnasium und habe da irgendwie so eine, glaube ich, eher behütete Jugend erlebt. Und darüber hinaus mein Elternhaus eher sozialisiert mit Eltern, die quasi eher so ArbeiterInnen-Jobs haben. Dann auch getrennt lebend später meine Eltern, genau, also eigentlich vor allem bei meiner Mutter dann gelebt. Und dann habe ich einfach so viel, ich war im Turm, hab da mit gefälschtem Schülerausweis irgendwie versucht reinzukommen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Und dann natürlich auch überhaupt ganz viel draußen sein, auf der Peisnitz sein, beim Laternenfest sein. Laternenfest ist, glaube ich, so etwas, womit ich so in verschiedenen Altersstufen sehr unterschiedliches, aber immer irgendwas verbinde.
Das ist so voll die Genetik der Stadt. Ja. Und Ihre Eltern, die hatten also nichts mit Kunst zu tun. Sie kommen nicht irgendwie aus einer Theaterdynastie, so Peter Sodan sonntags immer zum Kaffee da gewesen oder so?
Nee, das überhaupt nicht. Aber meine Mutter ist auf jeden Fall gerne ins Ballett und in die Oper gegangen mit mir. Das war immer so unser Zweierding irgendwie. Das haben wir manchmal gemacht, so in Halle ins Ballett gehen. Da habe ich auch noch so Erinnerungen für mich, so bleibende, ja, Abende.
Und hat das in der Schule oder beim Studium eine Rolle gespielt, dass Sie aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen?
Also Währenddessen würde ich sagen, nein. Ich glaube, im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, klar, gibt es dann vielleicht so gewisses Kapital, was man vielleicht dann so nicht so mitgebracht hat und wo man vielleicht auch so ein bisschen manchmal sich unwohl gefühlt hat, irgendwie jetzt bei anderen Eltern. Aber das hat auch so ein bisschen gar nicht mit kulturellem Kapital zu tun. Also ich glaube, ich habe schon viel kulturelles Kapital mitbekommen, gerade auch von meiner Mutter und meinen Großeltern. Aber klar, irgendwie Geld hat schon eine Rolle gespielt oder eben auch nicht vorhandenes Geld. Also das hat mich schon immer mal geprägt und das versteht man aber vielleicht erst im Nachhinein auch noch besser, wie sehr dann eigentlich.
Und weil wir beim Prägen sind, ich glaube, Hildesheim war ziemlich prägend, das Studium in Hildesheim. Was haben Sie Ihren Eltern erzählt, was Sie da machen in Hildesheim?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe das ja selber erst verstanden, als ich dann da war. Ich weiß noch, ich habe das Studium kennengelernt überhaupt, weil ich glaube, man kommt gar nicht darauf, wenn man das nicht kennt, weil das so ein super Spitz, also klar, das heißt Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, er möchte Kulturwissenschaft studieren, dann kommt man da vielleicht drauf. Aber das war eigentlich überhaupt nicht mein Ansinn, sondern ich wollte schon irgendwie sowas mit irgendwas mit Kultur machen. Und ich bin auf dieses Studium gekommen, weil ich nach der Schule ein FSJ Kultur hier am NT gemacht habe, also an der damals dann schon, wie heißt das, Theater, Oper und Orchester GmbH. Und meine zwei eigentlich Hauptansprechpartnerinnen hatten in Hildesheim studiert und haben mir von diesem Studium erzählt. Und dann konnte ich da auch so bei so Schnuppertagen einmal mitmachen und hatte dann einfach die absurdesten Seminare und dachte, hä, das kann man studieren.
Zum Beispiel
hatte ich so ein Seminar, wo man dann so Webserien entwickelt hat, also die Studierenden. Und dann hatten die einen irgendwie so eine komische Idee von, dass sie irgendwie, also auch ein bisschen problematisch, denke ich jetzt, aber so eine obdachlose Person irgendwie so begleiten und man da dann irgendwie so spenden kann in dieser Webserie. Ich weiß nicht mehr, es ist auch schon lange her, aber ich dachte irgendwie, krass, jetzt sitzt man hier in diesem Seminarraum, unterhält sich über sowas und alles ist irgendwie Kultur und gar nicht nur so dieses, was ich dann bis dahin kannte, irgendwie Stadttheater, Halle, das ist jetzt irgendwie Kunst, sondern es geht irgendwie noch viel weiter und auch Populäres spielt da eine Rolle und das... Genau, das habe ich dann so verstanden und das hat sich für mich irgendwie total eingelöst. Und was habe ich dann zu Hause darüber erzählt? Die sind dann natürlich auch gekommen und haben sich so Theateraufführungen von mir angeguckt. Zum Beispiel so ein Musical, was wir gemacht haben über die Geschichte der Arbeit des letzten Jahrhunderts. Da habe ich dann so einen Rap performt, wo es so um Haushaltsgeräte und Beziehungsarbeit ging oder so. Also, das haben die dann einfach live erlebt und fanden es gut.
Bevor Sie nach Weimar gekommen sind, haben Sie 2 Jahre die Co-Leitung gehabt am Theater Rote Fabrik Zürich, ein Haus der freien Szene, ein Haus, was mit Theater und Tanzformen experimentiert. Weil Sie jetzt schon angedeutet haben, womit Sie angefangen haben im Theater, was haben Sie dort dann für ein Theater gemacht in Zürich?
Also in Zürich und davor auch in Basel, da habe ich eigentlich am längsten gewirkt, am Roxy Bisfelden, auch ein freies Szenehaus, genau in Basel. Also ich habe ja selber dort erstmal kein Theater gemacht, sondern ich habe Künstlerinnen dabei unterstützt, vor allem Theater, Tanz, darstellende Künste, Performing Arts, Produktionen umzusetzen. Und das ist wirklich sehr breit gewesen, also alles, würde ich jetzt sagen, eben zeitgenössisches Theater, was auch ja ganz, also schon eher weiter weg ist von so dem klassischen Schauspiel. Also da ging es dann mehr so um Stückentwicklungen, die man anhand von einem bestimmten Thema, das einen interessiert, oder anhand von einer Frage, die einen umtreibt, irgendwie Materialien sammelt und dazu irgendwie auch was im Theater entwickelt und auf die Bühne bringt. Aber auch Tanz hat da eine wichtige Rolle gespielt. Genau, und ich glaube, was da vielleicht bezeichnend für war immer, also es waren einfach viele junge Leute auch, mit denen ich da immer gearbeitet habe, aber nicht nur. Und dass es immer auch um gesellschaftskritische Themen ging und dass dieses Wir sind jetzt hier gemeinsam in diesem Raum als die, die wir sind. Und das wird auch aktiv mit thematisiert und wir behaupten jetzt gar nicht irgendwie was anderes zu sein. Und trotzdem entsteht ein Zauber. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht prägnant für so das Theater, was da passiert ist.
Na, wofür es ja dieses Label gibt, wo natürlich ganz viel drunter passt, aber wo man sagen könnte, ja, postdramatisches Theater, ne?
Genau, also ich meine, das hat sich ja heute ja auch noch viel mehr ausdifferenziert, ne? Also auch so dokumentarische Theaterformen und selbst auch das Dokumentarische, glaube ich, hat sich heute so ausdifferenziert, weil es gar nicht mehr so darum geht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwelches Material gesammelt und das bringe ich jetzt auf die Bühne, sondern auch da zu spielen mit Fiktion und dokumentarischen Aspekten und alles ist so möglich im Theater und mit Medien und das finde ich irgendwie auch das Tolle daran, dass man irgendwie sich da zusammen hinsetzt und alles kann passieren und man schenkt dem irgendwie Glauben. obwohl das irgendwie, ich sehe doch irgendwie den Vorhang und das, die Stangen, wo die Scheinwerfer dranhängen, aber man entscheidet sich jetzt da, sich mal so reinzugeben.
Und es sind aber auf jeden Fall, das kann man beobachten, viel weniger die Kanontexte auf der Bühne, es sind einfach die Stückentwicklungen geläufig geworden. Und Sie haben jetzt beim Kunstfest ja auch Shishi Pop engagiert, was ja eine Gruppe ist, die das in diese ganze Entwicklung in den 90er Jahren ja wesentlich mitgeprägt hat. So diese, sag mal ein bisschen hochtrabend jetzt, die postdramatische Wende, ähnlich wie Rimini-Protokoll. Da schließen Sie also direkt an eigentlich, wenn Sie so eine sehr etablierte, soweit man in der freien Szene etabliert sein kann, Gruppe. Aber die können davon leben, was sie machen.
Ja,
also
klar.
Das ist etwas, also, was sie auch geschafft haben.
Total, sind auf jeden Fall etabliert. Und die sind ja auch international unterwegs mit ihren Arbeiten. Was jetzt bei diesem Projekt das Besondere ist, wir haben eigentlich in dem Sinne nicht Shishi Pop engagiert, sondern wir haben vor allem erstmal mit der Jungen Deutschen Philharmonie Kontakt gehabt. Ein Orchester, das sich zusammensetzt aus Studierenden der Deutschen Musikhochschulen, die in ihren Semesterferien eigentlich immer so auf so einem recht hohen Level so Projekte umsetzen, eigentlich meistens so klassische Konzertprojekte, wo die auch gemeinsam, also die Mitglieder eigentlich gemeinsam bestimmen, was sie da machen. Und die, alle zwei Jahre machen die eben so ein bisschen so ein besondereres, performativeres Projekt und haben dafür Shishi Pop angefragt, quasi mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und das Tolle ist jetzt wirklich, dass das Orchester quasi nicht nur an den Instrumenten ist, sondern auch die Geschichten und Hintergründe und Motivationen der Orchestermitglieder durch die Zusammenarbeit mit Shishi Pop jetzt halt hervortreten. Und das ist für die auf jeden Fall eine sehr neue Erfahrung. Das heißt, und für Shishi Pop letztendlich auch, das haben die auch so noch nie gemacht. Genau, und das ist, glaube ich, etwas total Tolles für Weimar, weil auch eben das klassische Orchesterformat etwas ist, was so total ein Publikum hat, aber hier quasi nochmal die Möglichkeit besteht, sich dem ganz anders anzunähern und so ein bisschen mehr auch ein Gespür zu bekommen, wer sitzen da eigentlich an der Geige.
Und ich stelle mir vor, Sie engagieren damit ja auch jemand, auch wenn das jetzt gar nicht unmittelbar Ihre Idee gewesen ist, jemand, der für Ihre eigene Theaterentwicklung einfach ja eine Rolle gespielt hat.
Klar,
ne? Also ganz viele Schneisen geschlagen hat in das, was vorstellbar ist mit Theater.
Absolut. Und dann muss man dazu natürlich auch sagen, Mieke Matzke, ein Mitglied von Shishi Pop, war meine Dozentin in Hildesheim.
Also, ach, schau.
Und jetzt treffen wir uns da wieder beim Kunstfest in ganz anderer Konstellation.
Bei MDR Kultur trifft es heute die Dramaturgin, Festivalleiterin Katharina Germo hier, die das Kunstfest in Weimar leitet. Und lassen Sie uns, wir haben ja jetzt so eine ganze Reihe von Andeutungen schon gemacht, Höhenzirkus im Park, Autokonzert in Apolda, eben jetzt die Junge Philharmonie mit Shishi Pop. Nehmen wir uns das Programm nochmal richtig vor, wo fangen wir an? Ich weiß, für Sie ist es super schwer. Also Sie müssen ja erstmal, haben Sie schon die ganzen Entscheidungen zu treffen gehabt, wer soll überhaupt kommen, und jetzt liegt hier dieses Programmbüchlein und jetzt müssen Sie es sozusagen darin nochmal kuratieren. Mein erster Vorschlag wäre Lela K. mit Maldon.
Ja.
Die Schwester von Sao de Sagazin.
Mhm. Ja. Und die Lela K., die Choreografin quasi der letzten Beyoncé-Tour.
Hammer, ja. Die, ja, von der ganzen Tour.
Naja, also von so choreografischen Elementen,
ja, okay.
Genau.
Weil ich hatte
ihr als Choreografin zusammengearbeitet für die Tour, genau.
Ja.
Ja, ich glaube, das wird super. Das ist wirklich ein Stück für fünf Tänzerinnen, das mich total begeistert hat, in seiner, auch wieder so in seinem Monumentalen, vielleicht sind wir da auch wieder bei Rosalia, aber auch in der Verbindung mit so ganz weichen und solidarischen Momenten. Und das hat, also das Stück funktioniert so, dass eben diese fünf Tänzerinnen auf der Bühne sind mit nichts weiter als 40 Second-Hand-Kleidern. Also es gibt kein tolles Bühnenbild oder so, sondern die sind dann auf dieser Riesenbühne vom DNT im großen Haus wirklich nur mit sich und dann in manchen Momenten auch wirklich nur mit ihrem Atem als Soundtrack und mit ganz präzisen, repetitiven Bewegungen. Und dann gibt es aber andere Momente, die so total pathetisch mit großen Gesten und dann singen die ganz laut mit zu französischen Chansons oder zu Leonard Cohen. Und das sind eigentlich so die Amplituden, die das hat, die mich total bewegt haben, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, das wird vielleicht einigen Leuten beim Kunstfest dann auch so gehen.
Ich habe gesehen, das Buchenwald-Konzert machen Sie nicht weiter. Das gibt es ja seit, ich fange mit Zahlen gar nicht mehr an, aber schon wirklich lange hat Nike Wagner als Intendanten drin, hatte das so richtig so ausdrücklich als quasi als Tradition definiert, also dem Kunstfest das so richtig aufgegeben, dieses Buchenwald-Konzert zu machen, und die Kunstfeste haben damit auch immer angefangen und sie machen das jetzt nicht mehr.
Das stimmt, aber das gab es auch zwischendurch lange nicht. Also Rolf Hemke hatte diese Tradition quasi wieder aufgenommen, die davor auch eine Weile nicht stattgefunden hat. Wir haben für uns festgestellt, dass es auf jeden Fall ein ganz wichtiges Anliegen auch vom Kunstfest ist, sich in irgendeiner Weise mit Erinnerungskultur und eben Gedenkkultur zu beschäftigen, und hatten jetzt einerseits persönlich vielleicht auch, weil jetzt so klassische Konzerte vielleicht jetzt nicht das sind, was wir da mitbringen können, wollen, und aber auch, weil wir das Gefühl hatten, ein Konzert, wo natürlich auch die Gedächtnisrede eine ganz wichtige Rolle spielt, aber so als Geste quasi vielleicht nicht der einzige Weg im Moment ist, um sich mit virulenten Fragen zu beschäftigen, was wir irgendwie aus Geschichte auch heute lernen können. Und wir haben uns dafür andere Strategien entschieden. Wir sind zum Beispiel, beenden wir das Festival mit so einem Thementag eigentlich zu Erinnerungsarbeit. Das steht jetzt noch nicht in dem gedruckten Programm.
Ich hab's gerade in der
genau,
Hand.
Mhm. Sondern das gibt es dann online, weil das im Festivalzentrum stattfindet. Und da finden so Workshops statt, aber auch ein Podiumsgespräch, wo man sich eigentlich nochmal auch einfach einer Frage widmet. Weil ich glaube, wir wollen einfach weniger mit Antworten uns dahin stellen, sondern erstmal auch fragen, was heißt denn das jetzt heute, Gedenken in der Gegenwart, wo es ja auch einen Generationenwechsel gibt, wo es vielleicht auch ganz verschiedene Perspektiven gibt, die da aufeinandertreffen, und wie können wir denn damit irgendwie produktiv umgehen für ein Miteinander heute, das ja auch von vielen Seiten in Frage gestellt wird oder ja, herausgefordert wird.
Angegriffen tatsächlich, ja.
Genau, so kann man das natürlich auch absolut sagen. Genau, und wir haben uns da einfach für andere Strategien jetzt entschieden, die es einem vielleicht auch ein bisschen schwerer machen.
Zu sortieren.
Genau.
Ordnung herzustellen.
Ja, und einfach auch quasi die einen nicht so entlassen, einfach indem man sich jetzt dann gut fühlt und weil man jetzt irgendwie ein Gedenkkonzert bezeugt hat, und dann hat man so das Gefühl, ah, jetzt habe ich irgendwie da was getan, aber genau, dass man irgendwie nochmal andere Angebote macht.
Und wenn ich Ihr Heft hier in der Hand habe, Kunstfest Weimar, Sie haben gar kein Motto, keinen Slogan, keine Überschrift. Nee. Festival ohne Motto.
Naja, und das Motto ist internationale Gegenwartskunst. Nee, wir haben kein Motto, weil wir uns gerne treiben lassen von den künstlerischen Arbeiten, die uns auch begegnen, und erstmal die Themen ja auch gesetzt sind durch diese künstlerischen Positionen, das, was Künstlerinnen umtreibt oder auch Akteure oder Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben jeweils ihr eigenes Motto, und trotzdem erzählen sich aber so Geschichten, glaube ich, durch das Festival hinweg, die man so entdecken kann.
Das heißt, es gibt einen Faden oder?
Es gibt ganz viele Fäden. Also nicht unendlich viele, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Fäden.
Also Prinzip Wundertüte?
Nee, gar nicht. Es ist alles ganz wohl überlegt, warum etwas jetzt im Rahmen vom Kunstfest stattfindet.
Das ist interessant, dass Sie denken, dass Wundertüte, also wenn ich jetzt, vielleicht hätte ich sagen müssen, Wundertüte der Brisanz oder so.
Ja.
So, das, weil ich meine, das ist überhaupt gar nicht in keiner Weise abwertend.
Ja. Ja, also dann natürlich ist es eine Wundertüte. Ich meine, am Ende ist es natürlich so, wir überlegen uns da so eine Geschichte oder so eine Erzählung über das Festival hinweg. Am Ende, was die meisten Zuschauenden ja machen, ist, sich für ganz spezifische Veranstaltungen zu entscheiden, ne? Also wir sind ja dann so ein bisschen nicht das repräsentative Publikum. Wenn ich jetzt auf ein Festival gehe und dann möglichst viel angucke, dann ist das ja irgendwie eher auch, weil das irgendwie mein Beruf ist. Und viele entscheiden sich ja ganz bewusst für bestimmte Veranstaltungen. Und da geht es uns eigentlich darum, diese Geschichten, die diese Veranstaltungen vielleicht erzählen, die vor allem nach vorne zu bringen und gar nicht jetzt nur zu sagen, okay, hier drüber steht wichtig und brisant, das steht eh drüber, aber am Ende muss man dann doch eine sehr persönliche Entscheidung treffen, was jetzt einen anspricht.
Komisch, erinnert mich irgendwie auch an das, was Sie eingangs über Ihren Leitungsstil gesagt haben, dass das irgendwie harmoniert, was Sie gerade gesagt haben, und unsere Zeit verrinnt, deshalb können wir da nicht weiter diskutieren, sondern ich würde auf den Schluss kommen wollen, und Sie sagten, Ihr Publikum sucht sich ja dann einzelne Veranstaltungen raus, und ich bin zum Beispiel sehr verführt in Weimar. Anfang September kann man ins Freibad gehen, ins Schwanseebad, wenn eigentlich zu ist.
Ja.
Mit dem Studio Urbanistan.
Genau, das kann man machen. Übrigens wieder eine Erinnerung an meine Jugend in Halle. Nachts einbrechen ins Freibad. Das kann man jetzt einfach mit einem Theaterticket machen beim Kunstfest Weimar. Die Gruppe Studio Urbanistan, die macht schon seit einigen Jahren, die sind in Leipzig basiert, kommen aber eigentlich tatsächlich aus Thüringen, so audiovisuelle Performances, also wo das Publikum eigentlich meistens mit Kopfhörern ausgestattet an irgendeinen Ort geht und da quasi diesen Ort nochmal aus ganz anderer Perspektive und mit Geschichten quasi angefüllt erlebt. Und bei Nach der Bahn die Wende geht es darum, dass das Publikum Geschichten hört von Schwimmen lernen, also verschiedene biografische Geschichten darüber, wie Menschen schwimmen gelernt haben und wie sich das vielleicht oder vielleicht auch nicht auch unterscheidet, je nachdem, wo man aufgewachsen ist. Also die haben in verschiedenen Schwimmbädern in Deutschland dafür recherchiert und haben jetzt wirklich eine ganz besondere Performance, wo man eben das leere Freibad erleben kann.
Das war MDR Kultur trifft mit der Co-Leiterin vom Kunstfest Weimar mit Katharina Germo, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt Jakob Strobel. Jakob Strobel ist Professor für Holzgestaltung an der Westsächsischen Hochschule Zwickau-Schneeberg im Zusammenhang mit dem Design-Themensommer hier bei MDR Kultur. Katharina Germo, ich wünsche Ihnen ein Fest mit dem Kunstfest in Weimar. Dankeschön, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.